Maneki Neko von Christina Löw, Teil 2. In den nächsten Tagen blühten die Kinder so sehr auf, dass Mamoru nur staunen konnte, als er eines Abends zum ersten Mal seit Reis Tod von schallendem Lachen begrüßt wurde, als er die Haustür öffnete, stahl sich auch auf seine Lippen ein leichtes Lächeln. Spätestens jetzt konnte er wirklich nichts mehr gegen den Kater sagen. Wenn er die drei glücklich machte und so aus der tiefen Trauer holte, die sie seit dem schicksalsträchtigen Unfall ihrer Mutter umfangen gehalten hatte, sollte er allein deshalb schon bleiben. So war Mamoru immerhin diesen Teil seiner Sorgen los und konnte sich ganz auf den Laden konzentrieren, darauf ihn irgendwie bekannter zu machen, damit mehr Kunden kamen, sich etwas einfallen zu lassen, womit er sich von den anderen Blumenläden abhob. Und vielleicht, ganz vielleicht, würde es ihm dann auch gelingen, ihre finanziellen Probleme zu lösen. Die wiedergewonnene Freude seiner Kinder gab ihm jedenfalls einen dringend benötigten Schub neuer Hoffnung. Damit würden auch eher neue Ideen kommen, als auf Basis der bodenlosen Verzweiflung, die er zuvor empfunden hatte. Auch wenn er mit seiner Familie nicht wirklich Advent und Weihnachten und all das feierte, brachten ihn die anstehenden Festtage auf neue Ideen. Er entwickelte eine etwas andere Form des Adventskranzes mit japanischem Einschlag. Es hätte sich sonderbar angefühlt, würde er sich nur an dem orientieren, was die deutschen Kollegen in ihren Blumengeschäften verkauften. Von Anfang an war es eine Vision gewesen, seine japanischen Wurzeln auch in den Laden zu bringen. Zum Beispiel durch kleine Dekorationselemente und Accessoires, die man natürlich auch erwerben konnte, und durch die besondere Auswahl seiner Blumen und die Art, wie er Gestecke arrangierte. Das wandte er nun ebenfalls auf die weihnachtlichen Blumendekorationen an. Rei war die Ikebana-Künstlerin gewesen. Sie war auch diejenige gewesen, die noch in ihrer Heimat die japanische Kunst des Blumenarrangierens bei einem Meister gelernt hatte. Doch Mamoru hatte sich über die Jahre vieles von ihr abgeschaut und es mit seinem allgemeinen floristischen Wissen kombiniert. Jetzt fehlte nur noch jemand, dem seine Kreationen auch gefielen und der es an möglichst viele Menschen weitererzählte, die dann ebenfalls bei ihm einkauften. Daran jedoch haperte es. Ebenso an Yukis Verständnis, wie sie mit dem Kater umgehen sollte. Immer wieder sprach er mit seiner Jüngsten und erklärte ihr, dass sie das Tier nicht so fest an sich drücken durfte, dass sie dem Kater damit wehtat und dass er deshalb über kurz oder lang seine Krallen ausfahren und sie verletzen würde.
»Katze lieb«,
war darauf ihre vehemente Antwort.
»Wir sind Freunde. Katze mag das.«
Mamoru seufzte und versuchte es erneut, doch jedes Mal mit demselben Ergebnis. Yuki wurde mit der Zeit nur bockiger, weil sie nicht verstand, warum Hayate und Izumi für ihren Umgang mit dem Tier nicht ebenfalls gescholten wurden. Den Unterschied zwischen dem Verhalten ihrer älteren Geschwister und ihrem eigenen sah sie nicht. Allerdings verhielt sich der Kater bisher auch überraschend friedlich, so wie Yuki es immer wieder aufs Neue behauptete. Als Mamoru eines Abends bedrückt nach dem Essen in der Küche blieb und sich um den Abwasch kümmerte, gesellte sich Yuki mit dem Kater auf dem Arm zu ihm.
»Was ist los, Papa?«,
fragte sie. Mamoru rang sich ein leichtes Lächeln ab, nachdem ihm nicht zumute war. Seine Stammkunden fanden zwar durchaus Gefallen an den neuen Kreationen, aber es waren einfach nicht genug. Es reichte nicht, damit er seine finanziellen Sorgen abschütteln konnte, längst nicht. Vor allem, weil die Pflanzen, die er für die neuen Gebinde verwendete, auch nicht gerade günstig waren. »Es ist schon in Ordnung«, bemühte er sich, seine Jüngste zu beruhigen, aber sie wirkte nicht überzeugt.
»Nimm die Katze«,
sagte sie.
»Dann geht's dir gleich besser.«
Mit einem Stirnrunzeln wischte Mamoru sich den Schaum von den Händen und nahm den Kater entgegen. Auch wenn das Tier sich ihm zuerst gezeigt hatte, war die primäre Bindung doch zwischen den Kindern und dem Pelztiger entstanden. Mamoru wusste nicht recht, was mit dem Kater anfangen sollte. Er harrte, brauchte Futter und Streu, einen Kratzbaum und einiges mehr, ohne irgendeine nützliche Fähigkeit zu haben.
Doch sobald er das Tier auf dem Arm hatte, begann es zu schnurren und das Geräusch und die sanfte Vibration, die den ganzen Katzenleib durchzog, beruhigten ihn tatsächlich.
Verdutzt schaute er zu seiner Tochter, die ihn verschmitzt anlächelte und dann wortlos spielen ging. Am nächsten Morgen begleitete der Kater Mamoru, unser die Jüngste, ganz selbstverständlich zum Laden. Er hüpfte neben Yuki auf den Rücksitz und legte sich während der Fahrt auf ihren Schoß. Dann spazierte er mit derselben Ungeniertheit ins Blumengeschäft. Mamoru versuchte gar nicht, etwas dagegen zu unternehmen. Er wusste, dass das Tier im Zweifel auch gelaufen wäre, hätte es nicht im Auto mitfahren dürfen. Wenn sich der Kater etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann tat er es auch. Ein Charakterzug, den Yuki ebenfalls öfter zeigte, als ihm als Vater lieb war.
Mamoru bedachte sie mit einem Lächeln und einem leichten Kopfschütteln. Ihm graute jetzt schon davor, wie es sein würde, wenn sie in die Pubertät kam. Andererseits sah er in ihrer Lebensfreude und Energie auch jeden Tag ein bisschen mehr von seiner geliebten Rei. Während Hayate und Izumi mit ihrem ruhigen Wesen eindeutig nach ihm kamen, war Yuki ganz die Mama. Nachdem der Kater einmal durch den Laden geschlendert war, als wollte er überprüfen, dass alles in Ordnung war, machte er sich auf dem breiten Sims des Schaufensters gemütlich. Da er nicht im Weg saß, ließ Mamoru ihn gewähren, behielt ihn aber vorsichtig im Auge für den Fall, dass er doch auf dumme Ideen kam. Auch wenn es der Spieltrieb und die Anhänglichkeit des Tieres waren, die Mamorus Kinder aus ihrem emotionalen Loch geholt hatten, so wollte er doch lieber keinen Kater im Laden haben, der wild durch die Gegend jagte und Vasen umwarf. Das Tier überraschte ihn jedoch. Es saß oder lag den ganzen Tag über ruhig im vorderen Bereich und lief nur hin und wieder ins Hinterzimmer, wo Mamoru ihm etwas Wasser und Futter hingestellt hatte. Yuki begleitete den Kater auf Schritt und Tritt, was aber auch bedeutete, dass sie die meiste Zeit über still neben ihm saß und malte. Gar nicht ruhig war es dagegen im Laden. Ohne Unterlass kamen neue Kunden herein, die Blumen kaufen wollten. Viele von ihnen betrachteten auch Mamorus adventliche Gestecke mit Interesse und einige erstanden eines. Als er das Geschäft für eine kurze Mittagspause von einer halben Stunde schloss, war Mamoru froh, diese Zeit zum Durchatmen zu haben. So gut war es schon lange nicht mehr gelaufen. Schnell machte er sich neben dem Essen eine Liste, welche Pflanzen er für den nächsten Tag auf jeden Fall neu bestellen musste, und vermerkte auch, was besonders gefragt gewesen war, um in den ruhigeren Abendstunden oder den frühen Morgenstunden des nächsten Tags genug Nachschub dieser Gestecke anzufertigen. Der Kassensturz dieses Tages hatte Mamoru schon ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Am nächsten Abend wurde es noch eine Spur breiter, denn es waren noch mehr Menschen zu ihm in den Laden gekommen und hatten Blumen gekauft. Was ihn besonders freute, viele von ihnen erzählten, dass sie über Freunde und Bekannte von den Adventsgestecken erfahren hatten und nun ebenfalls eines erstehen wollten. So saß er nach Ladenschluss noch einige Stunden im Hinterraum und fertigte neue Gestecke an, damit sie ihm am nächsten Tag nicht so schnell ausgingen. Danach fuhr er müde, aber zufrieden zu seinen Kindern nach Hause und erzählte ihnen von diesen erfolgreichen Tagen. »Das muss am Kater liegen«, erklärten die drei einstimmig. Mamoru runzelte die Stirn. »Na, du hattest doch von dem Tag erzählt, an dem der Kater einfach so im Laden aufgetaucht war«, setzte Hayate an und Izumi ergänzte. »Der Tag, an dem du so viel Geld verdient hast.« »Es muss eine Glückskatze sein, eine Maneki Neko«, juchzte Yuki. »Und ich glaube, sie weiß das auch.« Bevor die anderen auch nur daran denken konnten, sie davon abzuhalten, rannte die Jüngste zum Kater, hob ihn hoch und drückte ihn fest an sich. Sie vergrub erst kurz die Nase in seinem Fell und strahlte ihn dann an. Mamoru und seine beiden Ältesten atmeten auf, als der Kater als einzige Reaktion zu schnurren begann. Auch in den nächsten Tagen liefen die Geschäfte gut. So gut, dass Mamoru seine beiden Großen bat, am Wochenende zur Unterstützung ebenfalls in den Laden zu kommen, um zu helfen. Denn vor allem am Samstag, eine Woche vor dem ersten Advent, würden sicherlich noch einige Menschen vorweihnachtliche Gestecke kaufen wollen. Die ganze Familie, einschließlich Kater, ging am Samstagabend erschöpft, aber zufrieden nach Hause. Zusammen hatten sie den Ansturm an Kunden gemeistert, alleine wäre Mamoru sicherlich vollkommen überfordert gewesen. Langsam sah es wirklich so aus, als könnten sie es schaffen. Mamoru hatte in der Zwischenzeit die letzten Beerdigungskosten beglichen, die Rate am Haus konnte er nun auch guten Gewissens bezahlen, ohne an das Geld für die alltäglichen Ausgaben zu gehen, und obwohl das Monatsende absehbar war, hatten sie noch ein kleines Polster. Mamoru überlegte fast, am Sonntagabend die ganze Familie zum Essen auszuführen, traute sich dann aber doch nicht. Am nächsten Wochenende versprach er sich, wenn in den Wohnungen der meisten anderen Familien die erste Kerze am Adventskranz angezündet wurde, dann würde er mit seinen Lieben essen gehen. Es war ein wunderschöner Abend gewesen und Mamoru hatte seinen Kindern ausnahmsweise keinen Wunsch abgeschlagen. Sie durften bestellen, was sie wollten. Als einzige Bedingung hatten sie sich die Reste der Gerichte, bei denen die Augen doch größer gewesen waren als die Mägen, einpacken lassen. »Es geht uns gerade wieder recht gut«, hatte Mamoru gesagt. »Aber das heißt nicht, dass wir verschwenderisch sind. Mit Essen sollte man das ohnehin nie sein.« Auch wenn es schon spät war und erneut leichter Schneefall eingesetzt hatte, liefen sie zu Fuß nach Hause. Das hatten sie auch immer gemacht, wenn Ray beschlossen hatte, dass die ganze Familie etwas Besonderes verdient hatte. Zum Abschluss gingen sie spazieren, wenn es nah genug war, bis nach Hause. Eingepackt in warme Mäntel, mit Mützen, dicken Schals und Handschuhen gegen die Kälte gewappnet, liefen sie durch die kühle, sternenklare Winternacht. Sie sprachen nicht viel, aber es war ein gutes Schweigen. Marmoro hing in Gedanken verschiedenen Erinnerungen mit Ray nach, doch es waren schöne Bilder. Er nahm an, dass es Hayate, Izumi und Yuki ähnlich ging. Auf den letzten Metern bis zur Haustür frischte ein kalter Wind auf. Marmoro schloss schnell auf und schickte die Kinder ins Warme, während er eine Runde durch den Garten drehte, um zu überprüfen, dass nichts mehr draußen herumlag. Drinnen kontrollierte er alle Fenster und atmete schließlich erleichtert auf. Alles war sicher, jetzt konnte der Wind ruhig ums Haus pfeifen. Marmoro war immer noch guter Laune, als er am nächsten Morgen mit Yuki und dem Kater zusammen am Laden ankam. Doch das änderte sich, als er das Schaufenster erblickte. Es war zerborsten, scherbenlang auf dem Gehweg verstreut und ein halber Baum steckte dort, wo die Glasscheibe gewesen war. Yuki begann zu weinen, als sie die Zerstörung sah, und Marmoro bemühte sich erst einmal, seine kleine Tochter zu beruhigen, bevor er sich weiter den Schaden ansah. Er fuhr sie wieder nach Hause, klingelte dort bei einer Nachbarin, mit der Ray sich recht gut verstanden hatte, und erklärte ihr kurz die Situation. Zu seiner großen Erleichterung war sie bereit, für ein paar Stunden auf Yuki aufzupassen, auch wenn die wiederum Amuros Hand gar nicht mehr loslassen wollte. »Darf der Kater auch hier bleiben?« fragte er schließlich in der Hoffnung, dass seine Jüngste sich dann eher von ihm lösen würde. Yuki aber schüttelte heftig den Kopf und sagte zwischen zwei Schluchzen: »Nein, Papa, die Maneki-Niko muss bei dir bleiben, beim Laden. Der braucht jetzt ganz viel Glück.«